Auch die Bertelsmann-Stiftung hat dann ja so ein bisschen so eine Meta-Analyse gemacht, wo dann auf einmal rauskam, wow, junge Menschen sind die, die eigentlich am häufigsten von Einsamkeit betroffen sind, am häufigsten darunter leiden, wo die meisten Menschen ja erstmal denken, nee, es müssten ja ältere Menschen sein und bei jungen Menschen, die sind ja alle in der Schule, es ist ja alles gar kein Problem. Und das hängt dann natürlich auch zum Beispiel mit dem Thema Mobbing zusammen, gibt es sicherlich eine sehr, sehr hohe Korrelation.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tach, der Sommer ist aktuell noch ebenso unentschlossen wie die Abgeordneten bei der Wahl des Bundeskanzlers. Aber bei Veröffentlichung dieses Podcasts bestimmt zumindest das Wetter allerbestens. Mein Name ist Sven Häusler. Ihr wisst, was ihr hört und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir kommen heute zum letzten Themenblock dieser Staffel und zwar Einsamkeit und Mobbing. Laut Statista geben etwa 30% der Deutschen an, im Laufe des Lebens mindestens einmal gemobbt worden zu sein. Besonders häufig betroffen sind dabei Menschen in hierarchischen Arbeitsverhältnissen, wo ich mich frage, welche sind das nicht, aber okay. Alleinerziehende, Erwerbslose und Personen mit Behinderung oder Migrationshintergrund. Dabei stehen Mobbing und Einsamkeit laut dem Bundesfamilienministerium in einer Wechselwirkung. Wer gemobbt wird, ob in der Schule, im Job oder online, zieht sich häufig zurück, verliert Vertrauen und Kontakte. Und wer sich bereits einsam fühlt, wird oft leichter zum Ziel von Mobbing, weil Rückhalt, Selbstwert oder soziale Schutzmechanismen fehlen. Es wird also höchste Zeit, dass wir auch drüber reden, und zwar mit unserem Besuch. Er ist 2001 geboren und in Berlin aufgewachsen. Yeah. Er hat mit 16 Exclamo gegründet, einen digitalen Kummerkasten, mit dem SchülerInnen anonym auf Missstände, Mobbing oder psychischen Druck aufmerksam machen konnten. Für diese Idee wurde er 2019 als Top-Talent unter 25 von der Wirtschaftswoche ausgezeichnet. Nach dem Abitur initiierte er 2020, also mitten in der Corona-Pandemie, gemeinsam mit der Psychologin Dr. Melanie Eckhardt und weiteren Mitstreitenden die Gründung von krisenchat.de. Ziel war es, ein niedrigschwelliges, 24/7 erreichbares Chatangebot für junge Menschen zu schaffen, die sich einsam, überfordert oder in akuter psychischer Krise befinden. Er sagt, junge Menschen brauchen Hilfe, die zu ihrer Lebensrealität passt. Wir wollen diese Brücke bauen. So einfach wie eine WhatsApp-Nachricht. Und damit herzlich willkommen, Kai Lanz.
Hallo, ja, ich freue mich sehr, da zu sein.
Ja, danke für deinen Besuch. Wir starten diesen Podcast immer gerne mit einer kleinen Anekdote, einem kleinen Highlight aus deiner zurückliegenden Woche. Hast du was erlebt, was dich berührt hat, was dich positiv bewegt hat, was du mit uns teilen möchtest?
Das ist vielleicht sogar dann ein bisschen länger, aber das Erste, was mir gerade kommt, ich war letzte Woche 3 Tage in Salzburg bei einem Programm, was gehostet wurde von einer Organisation, die heißt Salzburg Global, in so einem alten Schloss, total drüber, natürlich so 300 Jahre altes Schloss und so weiter. Und die Geschichte aber dieses Ortes hat mich sehr berührt, weil die sehr offen damit umgehen, sehr offen aufarbeiten, durch welche Epochen das eigentlich ging. Und denen gehört das jetzt seit kurz nach quasi Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja, irgendwie so diese Spannung, die an diesem Ort herrscht, der Nazi-Zeit dann für die Region auch als quasi Hauptquartier genutzt wurde und jetzt aber für Dialoge über Frieden und wie können wir eigentlich als Menschheit die Probleme, vor denen wir stehen, lösen und die Herausforderungen bewältigen. Und das hat mich irgendwie echt sehr berührt, so dieses Einhauchen dieses Orts mit was total Positivem und Dialog und so weiter und sehr diversen Menschen, die da zusammenkommen und dann gleichzeitig aber so diese sehr offene Aufarbeitung, was da früher auf dem in dem Ort stattgefunden hat.
Mhm. Ja, klingt spannend. Räume neu definieren und neu besetzen und sie nicht in ihrer geschichtlichen Verankerung irgendwie belassen, sondern zu sagen, da kann man auch, die Geschichte kann man auch weiter und neu erzählen. Klingt gut. Ach toll, ja, sehr gut. Mein Highlight ist gänzlich anders geartet, nämlich ein Sonntag auf der Couch.
Ach, gut.
Und der Ablauf ist ungefähr aufstehen, essen, lesen, wegdösen, Wieder aufwachen, wieder ein bisschen lesen, was essen, lesen, wegdösen und ihr könnt euch denken, wie es weitergeht. hast du so eine Tage oder bist du eher jemand, der völlig durchgeplant und organisiert ist?
Ich mag es zumindest so langsam morgens, gerade am Wochenende. Also irgendwie, genau, aufstehen, Kaffee, Zeitung lesen und das tut mir voll gut. Sonst aber schon viel auch durchgetaktet, muss ich sagen. Mhm. Aber ja, zwischendurch tut es auf jeden Fall mal sehr gut.
Ja, ja, ne, also so kleine Amplitude oder eine Dynamik reinbringen, damit es nicht so, also so stringent durchläuft, sondern so zwischendurch irgendwie das mal durchbrechen. Das mag ich sehr. Kai, ich habe jetzt ein paar Takte zu Krisenchat schon erzählt, aber kannst du für alle, die es nicht kennen, nochmal darlegen, was ist das genau, was passiert da?
Ja, danke fürs Teilen. Und lustig, dass du auch über Exclamo gesprochen hast, was ja der Vorgänger so ein bisschen war. Mhm. Habe ich auch lange nicht mehr drüber richtig nachgedacht oder gehört. Also mit Krisenchat ist quasi unser Kernservice ist rund um die Uhr Krisenberatung per Chat durch professionelle ExpertInnen, Psychologen, SozialarbeiterInnen. Also vor allen Dingen mit Fokus auf bis 25-Jährige. Ganz konkret heißt es, du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit uns schreiben, einfach eine WhatsApp-Nachricht und kriegst eine Krisenberatung. Wir konzentrieren uns wirklich auf diese so einmaligen Beratungen, also begleiten nicht jemanden als irgendwie Alternative zu einer Therapie oder ähnlichem über Monate oder sogar Jahre. Wir versuchen in diesem einen Moment jemandem zu helfen, Stresslevel zu senken und aber vielleicht auch eine Perspektive aufzumachen, wie kann dein nächster Schritt aussehen. Darüber hinaus machen wir sehr viel Content, Aufklärung auf Social Media, also eigentlich auf allen Kanälen, die es so gibt, wo junge Menschen unterwegs sind. Instagram, YouTube, TikTok, Reddit, Discord, Twitch und so weiter. Jeweils dann eben mit unterschiedlichen Zielgruppen auch. Ist auch echt ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Also wir benutzen das nicht als Marketingkanal oder ähnliches. Genau, und sind gerade quasi so dabei, uns so aufzustellen, dass wir auch noch neue Angebote mit dazu nehmen können, aufbauen können, gerade eben für junge Menschen in diesen Situationen, wo sie sonst eigentlich keine Hilfe bekommen.
Mhm. Ich glaube, es ist schon mal sehr, sehr besonders, das 24/7 anzubieten, ne? Also normalerweise haben Telefonseelsorge oder Einrichtungen halt eben so bestimmte Zeiten. Ihr macht das wirklich rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Wahnsinn.
Ja, das ist auch echt eine richtige Herausforderung für uns als Organisation. Und es kommt leider auch vor, dass wir das manchmal nicht garantieren können. Und es ist so ein bisschen unsere Gesamtherausforderung, dass wir einfach komplett überrannt sind mit Anfragen und sehr viel auch abweisen müssen, einfach aus Kapazitätsgründen. Das kann man sich vorstellen, das ist echt ein richtiger Aufwand, so eine Infrastruktur dann zur Verfügung zu stellen. Sowohl durch einerseits ehrenamtliche ExpertInnen, die das bei uns machen, und aber auch einem hauptamtlichen Team. Und wie man sich denken kann, jemanden dafür zu begeistern oder jeden Tag jemanden dafür zu begeistern, gerade zwischen in diesen Stunden so von 0 bis 6 Uhr morgens da zu sein, das können wir einfach, das kriegen wir gerade einfach nicht richtig hin. Und das sind wir jetzt gerade nochmal dabei, auch Partner zu suchen, die uns damit unterstützen wollen, dass wir wirklich das auch sicherstellen können.
Mhm. Wie qualifiziere ich mich denn dafür, da auf der beratenden Seite tätig zu sein? Was muss ich denn mitbringen?
Also alle BeraterInnen sind wirklich quasi FachexpertInnen, die mindestens einen Bachelorabschluss haben in sozialer Arbeit oder Psychologie. Oder es gibt noch so ein paar andere Cases, also zum Beispiel Mediziner mit Zusatzqualifikationen im Bereich Psychotherapie oder sowas. Also wirklich FachexpertInnen, die dann von uns geschult werden in dem Bereich, wie macht man eigentlich Chatberatung und wie mache ich eigentlich diese akute Krisenberatung. Genau. Wir gucken auch gerade perspektivisch, wie wir für niedrigschwelligere Themen und nicht so ernste Themen noch so ein Redeangebot quasi dazu nehmen können, wo wir wo jede Person, die irgendwie selbst mental stabil ist, quasi sich auch ausbilden lassen kann. Aber das ist noch ein bisschen in der Zukunft.
Okay, das heißt, die Leute bringen die Expertise mit. Klar, kann sich ja nicht jeder hinsetzen. Und dann bekommt man von euch aber nochmal eine Anleitung, wie man jetzt explizit in dieser Gesprächs- und Chat-Situation das handelt.
Genau, man wird dann auch bei den ersten Schichten, die man macht, noch live begleitet. Und dann gibt es auch regelmäßige Feedbacks und Qualitätsgespräche. Also das ist uns einfach sehr, sehr wichtig, weil mit der Verantwortung, die wir da haben, so ein Angebot anzubieten, müssen wir natürlich auch die Qualität einfach sicherstellen. Deswegen ist es eben auch so professionell aufgestellt.
Ja. Ja, nachvollziehbar. Also genau, muss ja eine Expertise haben und dann, ja, Leute zu finden, die das dann um 3 Uhr nachts anbieten können und wollen, ist sicherlich eine Herausforderung, sehe ich total. Wer meldet sich denn da so?
Gute Frage. Also vielleicht eine Sache, die ich noch nicht gesagt habe. Wir haben tatsächlich 2 Beratungsangebote. Wir haben ein deutschsprachiges, was einen Fokus in Deutschland hat, und dann haben wir ein ukrainischsprachiges Angebot, was den Fokus in der Ukraine hat oder ukrainisch und russischsprachig. Genau, deswegen, das sind quasi auch nochmal 2 wirklich separate Stränge. In der Ukraine ist es für alle Altersgruppen geöffnet. Da haben wir auch viele junge Eltern, die sich da melden, vor allem viele junge Mütter. Und in Deutschland fokussieren wir uns auf bis 25-Jährige, einfach weil der Bedarf so groß ist, dass wir sagen, hey, wir müssen uns irgendwie fokussieren. Und es ist einfach eine Altersgruppe, gerade die unter 18-Jährigen, wo es einfach weniger Alternativmöglichkeiten gibt. Und genau, deswegen, die jüngsten Personen sind so, ich sag jetzt mal so 10, so unter 10 gibt es sehr, sehr vereinzelt Chatberatungen. Und dann fängt es aber so richtig ab so 12, 13 an bis 19, also so wirklich so Teenager ist der absolute Kern und geht dann natürlich noch weiter bis 25-Jährige eben. Es sind vor allen Dingen weibliche Personen, die sich melden, also ganz eindeutig, was ja auch mit der Stigmatisierung psychischer Erkrankungen einfach bei Männern zu tun hat. Was total schade ist, dass sie ein viel geringeres Hilfesuchverhalten und dann, wie ihr natürlich auch sehr gut wisst, ein viel höheres Suizidaufkommen ja zum Beispiel haben. Deswegen bespielen wir gerade auch auf Reddit, Discord und Twitch eben die Kanäle, und TikTok auch mit einem eigenen Kanal, wo wir wirklich so eine eigene Subbrand kreiert haben, die heißt Was los mit dir? Wo es darum geht, wie kann man mit jungen Männern über diese Themen besser sprechen, entstigmatisieren, mit Vorbildern zu sprechen, wie MusikerInnen oder Streamern und so weiter.
Also die Plattform, weil sich da vermehrt männliche User aufhalten, Twitch, genau. Discord, viel Gaming, natürlich, was immer noch sehr, sehr männlich besetzt ist.
Ja.
So genau. Trotz einiger auch bekannter Ausnahmen, aber okay, interessant.
Und vielleicht noch zu den Themen, das ist vielleicht ja auch noch, womit sich die Leute da melden, auch noch wichtig. Also grob kann man es bei uns so in 3 Kategorien, übergeordnete Kategorien einteilen. Das eine sind wirklich die sehr, sehr akuten Notfälle, wo sich Menschen melden, also sehr akuter Suizidplan oder akute Suizidgedanken, Panikattacken, Selbstverletzungsverhalten und so weiter. Das sind so ein Drittel der Chats, die sich bei uns melden. Dann gibt es Chats, wo wir ungefähre Indikationen geben können, hey, hier könnte eine Person wirklich eine ernsthafte Erkrankung haben, eine psychische Erkrankung. Wir stellen natürlich keine Diagnosen oder sowas im Chat, aber wo wir da mit den Personen dann auch gucken, okay, die brauchen ganz klar irgendwie eine weiterführende, langfristige Unterstützung, das auch mit denen zu explorieren, was ihnen da helfen kann. Und der dritte Teil ist eher noch stärker präventiv, würde ich sagen. Also Personen, die vielleicht psychosozialen Stress haben, erste Anzeichen haben, Konflikte mit der Familie, genau, die dann natürlich, wenn man nichts tut, oft im ersten oder zweiten Fall wieder landen. Genau, so kann man das grundsätzlich aufteilen. Und da sind dann die Themen insgesamt Suizidalität, selbstverletzendes Verhalten, depressive Symptomatiken und Konflikte mit Eltern und in der Familie. Das sind so die Top 4 Themen.
Mhm. Okay. Um das auch nochmal einzuordnen, in der PISA-Studie von 2022 von der OECD, da gaben 7% der 15-Jährigen in Deutschland an, mehrfach im Monat, also sehr regelmäßig, in der Schule gemobbt zu werden. Das zeigt dann schon, was das für eine Dimension hat. Das Thema, jetzt hast du schon gesagt, ihr seid ja nicht so ausgelegt, dass ihr eine dauerhafte Begleitung oder so bietet, sondern das ist wirklich akut. Also, dass sich Menschen da in einer guten Situation melden. Was begegnet euch da so konkret?
Ja, also am Ende ist es wirklich von bis. Also wir suchen dann natürlich auch ein bisschen zu priorisieren, gerade vor diesem Hintergrund, dass wir so unglaublich viel Nachfrage haben, aber an sich ist es trotzdem, ne? Also von, ich habe vielleicht zum Beispiel erste Mobbing-Erfahrungen, Konflikte mit meinen Eltern zu Hause oder sowas, bis hin zu, okay, ich stehe gerade auf der Brücke, bin gerade kurz vorm Suizid oder ich habe mir gerade, was weiß ich, wie viele Pillen reingehauen, ich will das eigentlich doch alles gar nicht. Also wirklich diese volle Bandbreite haben wir, die es da gibt und jede mögliche Geschichte, die man sich ausdenken kann. Also es sind jetzt über 200.000 Beratungen, die wir gemacht haben. Also wie man sich denken kann, da ist wirklich alles dabei, was man sich vorstellen kann und alles, was man sich nicht vorstellen kann, auch in der Ukraine. Es ist natürlich dann auch nochmal ganz anders gelagert oder nochmal grundsätzlichen Themenbereiche sind ähnlich, aber natürlich nochmal viel komplexer auch, weil die Leute alle selbst in der Kriegssituation sind, die Verwandten und so weiter. Genau.
Was für eine Aufgabe, also dann auch traumatisierte Menschen, die sich dann da melden. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das ukrainischsprachige Angebot nach dem Angriffskrieg, nach dem russischen Angriffskrieg eingerichtet habt. Das ist schon auch echt eine große Verantwortung, die ihr da habt. Wenn wir nochmal so den Blick auf die Jugendlichen, auf das deutschsprachige Angebot, was ihr da habt und dieses Thema, was wir gerade behandeln, nämlich Einsamkeit und Mobbing, ist das den Menschen, die sich bei euch melden, dieser Zusammenhang schon bekannt oder stellt ihr den im Gespräch her oder wie ist das?
Ja, also es ist, glaube ich, auch ein super, super gutes und super wichtiges Thema, gerade dieser Bereich Einsamkeit auch, wo ja letztes Jahr dann als quasi mehr Studien dazu rauskamen, auch die Bertelsmann-Stiftung hat dann ja so ein bisschen so eine Meta-Analyse gemacht, wo dann auf einmal rauskam, wow, junge Menschen sind die eigentlich am häufigsten von Einsamkeit betroffen sind, am häufigsten darunter leiden, wo die meisten Menschen ja erstmal denken, nee, es müssten ja ältere Menschen sein und bei jungen Menschen, die sind ja alle in der Schule, es ist ja alles gar kein Problem. Und das hängt dann natürlich auch zum Beispiel mit dem Thema Mobbing zusammen, gibt es sicherlich eine sehr, sehr hohe Korrelation. Man muss sagen, dass Personen, die sich melden, dass selten dieses Wort Einsamkeit so benutzt wird. Und ich glaube, das hängt sicherlich auch damit dieser sehr starken Stigmatisierung zusammen. Und während wir eine große Entstigmatisierung zumindest in breiten Bevölkerungsschichten von zum Beispiel psychischer Gesundheit hatten in den letzten Jahren, ist das Thema Einsamkeit noch stärker stigmatisiert, so wie ich das wahrnehme. Also es ist üblicher geworden, dass jemand vielleicht sagt, hey, ich habe hier irgendwie mal depressive Episoden oder bin in einer Therapie wegen Depression, aber zu sagen, hey, ich bin einsam, dass das echt sehr, sehr wenige Leute machen und es deswegen auch sehr selten so explizit benannt wird bei uns im Chat. Und oft hängt es natürlich mit vielen anderen Themen zusammen und da gibt es dann sehr viele Symptomatiken und die können das gar nicht so oder die Leute drücken das gar nicht so explizit aus. Aber grundsätzlich ist es ja auch schon mal ein Zeichen, dass sich die Menschen und über 65%, die sich bei uns Hilfe holen, reden das erste Mal mit uns, dass sie über dieses Problem sprechen. Da ist ja auch schon was, wo man sieht, hey, da gibt es vielleicht gerade keine anderen Vertrauenspersonen, mit denen dieser Mensch darüber sprechen kann. Jetzt, um nochmal dieses zum Thema Mobbing dann zu machen, das ist ja wirklich dann nochmal eine quasi auch aktivere und extremere Situation im Vergleich also in diesem Schulkontext dann. Mhm. Okay, im Schulkontext kann es vielleicht sein, okay, ich habe keine, irgendwie wenig FreundInnen, wenig Menschen, mit denen ich mich verbunden fühle. Und dann aber dieser Bereich, okay, diese krassen Taten, die ja dann Kinder untereinander sich eigentlich gegenseitig antun, ist dann ja nochmal so auch was Aktiveres. Wo dann aber auf der anderen Seite natürlich externe Personen das vielleicht auch viel eher sehen können, einschreiten können. Solche Themen können viel einfacher thematisiert werden, auch in der Schule, wenn es da solche aktiveren Taten gibt bei Mobbing oder auch bei Cybermobbing, als die anderen Personen, die vielleicht komplett da verschwinden in der Aufmerksamkeit.
Ja, interessanter Punkt. Also das überhaupt erstmal zu erkennen und einordnen zu können, ist ja auch eine große Hürde. Also ja. Was passiert da eigentlich? Und du hast es schon angesprochen, aber ich sage es nochmal kurz, Forscherinnen unterscheiden zwischen der sozialen Einsamkeit, das heißt fehlende Kontakte, kein Netzwerk, und der emotionalen Einsamkeit, nämlich das Gefühl von fehlender Nähe und Zugehörigkeit. Und das Letztere kann natürlich auch sogar in Beziehungen oder in Gruppen auftauchen, wenn man sich halt eben einfach nicht verstanden fühlt. Das heißt, ich kann auch einen Freundeskreis haben, ich kann ein Umfeld haben und von außen ist, würde niemand sagen, oh, die Person ist ja offenbar einsam und trotzdem fühlt man sich eben einsam. Das kann auch mitten in einer Menschenmenge und in einem Freundeskreis geschehen. Es ist wahnsinnig vielschichtig, das habe ich jetzt in dieser Staffel hier über Einsamkeit eben auch gelernt. Es gibt so viele Aspekte, ne, der generelle Aspekt von sozialer Ausgrenzung, der kann auf so vielen Ebenen stattfinden. Armut spielt eine große Rolle, eine Andersartigkeit in jeder Art, egal ob das meine sexuelle Orientierung ist, ob ich eine sichtbare oder nicht sichtbare Behinderung habe oder so. Menschen, die danach suchen, werden natürlich immer eine Andersartigkeit beim Gegenüber feststellen, woran sich dann das Mobbing festmachen kann. Und es gibt diese Hürde der Scham, oder? Das heißt, diesen Punkt, den überschreiten die Menschen, die bei euch sich melden, schon mal, und das ist schon mal ein total großer Schritt, oder?
Ja, vielleicht ein Gedanke noch zu diesem Einsamkeitsthema und warum das auch besonders häufig bei jungen Menschen, glaube ich, auftritt, ist mehr und mehr Individualisierung, die wir auch in unserer Gesellschaft sehen, was total positive Teile hat. Also die Interessen gehen sehr, sehr weit auseinander. Über das Internet haben wir eine Demokratisierung und Zugang zu allen möglichen Wissen und Informationen und Themen, mit denen man sich so beschäftigen kann. Und da gibt's so das quasi die positiven und negativen Teile der davon, dass man dann vielleicht sich online organisieren kann und zu jedem Hobby irgendwelche anderen Nerds findet, die sich damit auch gerade total auseinandersetzen. Und man kann da vielleicht eine totale Verbindung, die aber digital ist, herstellen, während gleichzeitig in der Realität oder im echten Leben es wenige Leute gibt, die diese gleichen Interessen haben und wo es dann vielleicht auch schwieriger fühlt, sich mit denen zu verbinden. Mhm. Dann dieser Aspekt, den du gesagt hast von der Scham. Genau das ist ja ein bisschen der Hintergrund auch hinter auch Exclamo, was wir damals gestartet haben, in dem, wo wir sehr viel irgendwie über dieses Thema Mobbing auch nachgedacht haben und auch jetzt. Und wie du sagst, diese Hürde oder eine erste Hürde wird auf jeden Fall übertreten. Und ich glaube, das ist der allerwichtigste Schritt. Also sich da das erste Mal Hilfe holen und darüber zu sprechen. Und gerade deswegen ist es so wichtig, das so niedrigschwellig zu machen, was ja so unser Grundprinzip ist. Weil sobald man das erste Mal so über sich rübergebracht hat, dann ist es halt eben auch viel einfacher, nächste Schritte zu gehen und weitere Schritte zu gehen. Und das sehen wir bei uns auch sehr, sehr klar. Also dieser erste Schritt bei uns ist ja einfach, ich schreibe eine WhatsApp-Nachricht so und ich weiß nicht, wer die Person ist, die mir das erzählt, also auch im Sinne von dieser wirklich sehr starken Anonymität. Im Notfall, ich kann auch irgendwann das Gespräch abbrechen. Ich bin nicht in einem Raum gefangen, wo ich jetzt hier eine Stunde irgendwie sitzen muss oder sowas, sondern ich kann das einfach machen, genau wie es zu mir passt. Wir fragen natürlich schon die Personen danach, dass sie gerade Zeit für ein wirkliches Gespräch haben, also nicht quasi alle halbe Stunde mal eine Nachricht antworten, sondern wirklich, dass man da mal irgendwie 30, 40, 50 Minuten hat miteinander. Und dann sehen wir im Laufe dieser Beratung, dass es das auch viel, viel einfacher macht, da nächste Schritte einzugehen. Also wir haben eine Weitervermittlungsrate von über 50% innerhalb von 4 Wochen. Und das geht ja schon aus diesem komplett anonymen WhatsApp-Kontakt bis hin zu, ich hole mir im Zweifelsfall in Person irgendwo Hilfe, ob das bei Leuten aus dem bisherigen Umfeld sind oder in sehr krassen Fällen sogar irgendwie mit der Polizei oder ich suche mir nach einem Therapieplatz oder sowas. Also das funktioniert tatsächlich extrem gut, dass sobald man diese initiale Hürde überkommen hat, dass man dann auch deutlich hochschwelligere Hilfe sich holen kann. Und dabei begleiten wir aber die Person auch ganz gezielt in einem Prozess. Also wir sagen denen nicht, ach ja, guck mal, mach doch mal das, sondern wir versuchen dann wirklich mit der Person auch zu identifizieren, okay, was sind denn vielleicht die Hürden und was braucht die Person denn an einer Begleitung dann auch, um diesen Schritt zu gehen. Und das kann dann zum Beispiel auch mal so aussehen, dass wir wie so eine Art Skript irgendwie mit vorbesprechen beschreiben in diesem Chat, hey, wenn du jetzt diese Person anrufst, was könntest du denn sagen, wie würdest du das denn machen?
Okay, das ist das, was du mit der Weitervermittlungsrate meintest, dass ihr versucht, die Leute dann zu begleiten auf dem Weg zu einer weiterführenden
Betreuung. Genau, die Personen, die dann, und es sind sehr viele, die halt eben langfristigere Unterstützung brauchen.
Ich finde es super interessant, was du gesagt hast über die Anonymität, weil wir möchten natürlich alle für unser Umfeld da sein. Wir möchten ansprechbar sein für Menschen in unserem Umfeld, die sich in einer Krise befinden oder die jemanden benötigen. Und andersrum genauso. Wir wünschen es uns, von unserem Umfeld ansprechbar zu sein, wenn wir selber Hilfe benötigen. Aber manchmal ist das dann eben genau gar nicht das, was man möchte, sich gegenüber Menschen öffnen, die einen schon kennen, sondern dann hilft genau diese Anonymität. Und lieber wende ich mich an eine Person, der ich nicht morgen wieder begegne. So,
das ist genau, ein wichtiger Punkt. Was da jetzt passieren wird, auch mit unserer Gesellschaft, glaube ich, kann auch noch niemand abschätzen. Also was jetzt mit den ganzen AI-Bots, die jetzt alle rauskommen, die schon benutzt werden, das ist unglaublich. Also wir sehen das jetzt zum Beispiel daran, dass wir öfter junge Menschen zu uns kommen, die gesagt haben, ja, ChatGPT hat uns empfohlen, dass wir dass ich mich bei euch melde oder sowas. Aber es ist ja nicht nur so, dass die nur weitervermitteln und sagen, hier kannst du dir Hilfe holen, sondern da wird ja schon emotional support im Ende geleistet. Und zwar für jede Person überall auf der Welt, was total viele positive Effekte haben kann, was aber oft eben nicht von verantwortlichen Akteuren gemacht wird, die sich auskennen mit den Themen, sondern im Prinzip jeder Chatbot kann dafür genutzt werden. Da gibt es schon auch welche, die dann auf TikTok komplett viral gehen, gerade bei jungen Menschen. Und was das mit unserer Gesellschaft machen wird, das ist mir zumindest noch ziemlich unklar. Also gerade dieser Aspekt, ich habe jederzeit jemanden, mit dem ich rund um die Uhr sprechen kann. Wir zum Beispiel versuchen das auch sehr stark zu begrenzen. Wir sind zwar rund um die Uhr erreichbar, aber wir versuchen die Kontakte sehr zu begrenzen. Wir versuchen nicht, dass die Leute abhängig sind, sondern dass die Leute sich im besten Fall nie wieder melden, weil sie wissen, was ihre eigenen Ressourcen sind, wie sie sich irgendwie selbst auch weiterhelfen können oder aus ihrem Umfeld Hilfe holen können. Aber das wird damit ja nicht der Fall sein wahrscheinlich, weil viele AI-Bots das dann nicht priorisieren. Und das macht mir schon auch echt Sorgen, was da passieren wird. Wird das dazu führen, dass die Leute viel weniger sich ihren FreundInnen anvertrauen, weil die sind nicht so resilient und haben immer 100% Kapazität für die Themen der anderen Personen, sondern die haben vielleicht auch eigene Themen, worüber sie sprechen wollen. Also das wird spannend, was da so in den nächsten paar Jahren passieren wird.
Total, super spannend. Also so oft, wie ich von ChatGPT einfach ausgedachte Antworten erhalte, die faktisch nicht korrekt sind, schaue ich da auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt auch mit viel Skepsis drauf.
Ja, und es ist ja auch eine Fähigkeit, die Menschen haben, irgendwie empathisch da zu sein und ne, die wir wahrscheinlich in der Gesellschaft immer noch oder nicht genug trainieren auch, aber dieses in Beziehung sein und in Beziehung Sachen teilen und auch mal schwere Momente durchleben und mal schwere Gespräche zu haben. Und da gibt's einfach Nebeneffekte von Technologie. Also es gibt ja diese berühmten Studien, dass Google dazu führt, dass wir schlechter darin werden, uns Sachen zu merken. Ja, mal gucken, ob das jetzt dazu führen wird, dass wir schlechter darin sind, uns in andere Menschen reinzuversetzen oder Empathie zu fühlen. Also
ich muss unwillkürlich an den Film Her denken. Ich weiß nicht, ob dir was sagt, wo sich jemand in das Betriebssystem seines Handys verliebt, also anfängt, mit ihr eine Beziehung zu führen. Und wir werden es beobachten, würde ich sagen.
Ja.
Das wäre natürlich, das ist eine schlimme Zukunftsvision, wenn wir uns dadurch Empathie oder menschliche Nähe, menschliche Wärme abtrainieren.
Ja, und gerade deswegen, glaube ich, braucht es auch einfach verantwortungsvolle Akteure, die das machen, und wir gucken uns den Bereich auf jeden Fall auch an. Hey, wie könnte denn ein Angebot da auch aussehen, was die neuen Technologiemöglichkeiten nutzt, was ja irgendwie mega toll wäre, wenn wir das viel besser machen können. In UK wird berühmterweise zum Beispiel zur Diagnostik von einem psychischen Thema schon ein AI-Bot benutzt, was dazu führt, dass die Leute viel schneller Hilfe bekommen, so als oder wissen, was mit ihnen los ist, als vielleicht andere Sachen, aber dafür, das werden wahrscheinlich nicht die Big Tech machen oder die kleinen Entwickler, die sich irgendwo am Küchentisch oder im Wohnzimmer das zusammenhacken. Genau, und ich glaube, das ist so ein bisschen, wie wir dann auch darauf schauen, nicht nur dieses Beschweren und die quasi negative Vision aufmachen, sondern wie würde das eigentlich für uns aussehen, wenn wir das verantwortlich machen und versuchen, die negativen Effekte so klein wie möglich zu machen, während wir die positiven Effekte möglichst gut nutzen.
In der Diagnostik sehe ich es auch total, absolut, also generell im medizinischen Bereich, in der Diagnostik, ja, in der Therapie.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch keine Antwort darauf. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass man mit, wie du sagst, mit dem ganzen Mist, der da erzählt wird, in Hochrisikobereichen wie akuter Suizidalität anfangen sollte. Gleichzeitig sehen wir zum Beispiel auch ChatterInnen, wo wir dann sagen, hey, wir sind gerade überlastet, wir haben gerade keine Kapazität, die dann sagen, alles gut, ist gar nicht schlimm, dass mir gerade keiner antwortet. Mir tut es gerade einfach mal gut, die Sachen runterzuschreiben oder sowas. Ne? Also wie kann man da auch zum Beispiel so interaktive Tagebücher machen oder so? Gibt ja alle möglichen Möglichkeiten.
Auch das hier im Podcast schon gehört. Ich kriege nicht mehr zusammen, wer es war, aber eine Person, die so eine App genutzt hat und gesagt hat, es hat mir schon so gut getan, einfach nur eine Stimme zu hören, die sagt, ich bin für dich da. Erzähl mal, ich finde, also so sich aufgehoben fühlen mit dem Wissen, dass das kein Mensch war, der da mit ihr oder ihm gesprochen hat, sondern gesagt hat irgendwie so, ich fühlte mich da trotzdem, es hat mir schon gut getan in dem Moment.
Ja, und irgendwie ist es wirklich sehr scary und gleichzeitig irgendwie, glaube ich, gibt es halt voll viel positive Effekte. Also ja, es fällt mir auch noch sehr schwer, da irgendwie so eine gute Perspektive drauf zu bekommen oder irgendeine Art von Bewertung, sondern irgendwie das alles so zu beobachten und zu gucken, ja, mal gucken, wo die Welt so hingeht, wie werden denn eigentlich unsere Beziehungen zu Maschinen und zu Robotern und so werden.
Ja, absolut.
Jetzt sind wir aber natürlich auch schon sehr von dem eigentlichen Thema abgekommen. Aber das sind, glaube ich, sehr wichtige Fragen, mit denen ich mich zum Beispiel gerade beschäftige. Ja.
Genau. Und auch das steht ja in einem engen Zusammenhang mit einer Vereinsamung. Also das ist ja angerissen. Also wozu kann das potenziell auch führen? Macht schon Sinn. Kai, ich habe hier ziemlich häufig Leute zu sitzen, die Großartiges auf die Beine gestellt haben, die Unternehmen, Organisationen, Einrichtungen gegründet haben. Und in der Regel gab es eben diesen persönlichen Impuls. Also klar sitzen Menschen da und stellen fest, das gibt's nicht, kann ja nicht sein, dann kümmere ich mich jetzt darum. Oder ich war in einer Situation, wo ich mir das und das gewünscht hätte und deswegen habe ich es gegründet. Wie war das bei dir? Wenn du mit 16 damit angefangen hast, dann vermute ich mal, es gab auch für dich irgendeinen Impulsgeber.
Ja, ich glaube, das ist es ist auch so eine spannende Frage für mich, so als persönliche Reflexionsfrage, weil es nicht so den einen Auslöser gab von zack, okay, so ist es, sondern irgendwie so dieses Nachkonstruieren und auch ne zu explorieren, okay, wie viel davon ist irgendwie, was für Legenden so alles so entstehen aus irgendwelchen Sachen, ob die dann so wahr waren oder nicht. Ne? Für mich ist, glaube ich, so zwei Themen, die so ein bisschen, glaube ich, hinten stehen, ohne dass sie direkte Auslöser waren und dann ein dritter, der dann so ein bisschen der konkretere Auslöser war. Also haben wir kurz im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich war ja im Canisius-Kolleg in Berlin in der Schule und im Jahr, bevor ich auf die Schule kam, kam der ganze Missbrauchsskandal hoch, den es bei uns in der Schule gab. Und in dem Kontext wurde während meiner Schulzeit dann sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht. Und für mich ist es das allerbeste Beispiel von hey, da gab es Leute, das hat ja in den 70er Jahren angefangen, die 40 Jahre lang nicht darüber gesprochen haben, was da passiert. Das heißt, dieses Thema von, okay, wie macht man das eigentlich niedrigschwellig, dass man sich wirklich Hilfe holen kann, ist, glaube ich, da auch sehr, sehr spannend. Ohne dass ich natürlich selbst davon betroffen war oder sowas, aber trotzdem diese Aufarbeitung hat bei uns schon eine große Rolle gespielt. Und der zweite Aspekt ist, dass ich auch mal irgendwie Phasen erlebt hat, die ich irgendwie jetzt als Mobbing bezeichnen würde, ohne da jetzt zu sagen, okay, das war so ein wichtiger Teil meines Lebens für so lange. Aber es ist auf jeden Fall schon auch ein Erlebnis oder Erlebnisse, die ich da hatte für zumindest mal so ein, zwei Jahre. Und dann der dritte Auslöser war, oder der richtige Auslöser dann ganz konkret, warum wir das dann gestartet haben, weil, dass wir bei so einem Ideenwettbewerb mitgemacht haben, wo es darum ging, okay, so eine eigene Projektidee zu entwickeln und sich das alles so zu überlegen. Und da haben wir das damals gemacht. Und danach habe ich irgendwie gesagt, hey, jetzt so viel Zeit reingesteckt, das Konzept, das macht irgendwie auch wirklich Sinn, positive Resonanz draus zu bekommen, rausbekommen. Lass uns das doch einfach mal probieren, wie es in der echten Welt quasi funktioniert oder ob es funktioniert. Und dadurch irgendwie dann reingeworfen zu werden in dieses eher so unternehmerische, ja.
Mhm. Okay, das bedeutet ja, du bist schon in Teenagerjahren sehr wachsam durch die Gegend gelaufen. Also das zu realisieren, was da bei euch in der Schule stattgefunden hat, nämlich dass die Schule offensichtlich darauf reagiert hat, auf dieses, dass diese Missbrauchsfälle öffentlich wurden und gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt unserer Schülerschaft mit begegnen und müssen damit einen Umgang haben. Das ist ja offensichtlich bei dir ganz, ganz bewusst angekommen.
Ja, genau. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel davon jetzt eine Rekonstruktion quasi im Nachhinein ist und so weiter. Und als wir diese Idee damals entwickelt hatten, damals zu Exclamo, und das war auf jeden Fall so ein Gruppenprozess, so, wo wir damals irgendwie zu vier, zu fünft irgendwie zusammensaßen und so, hey, wie wollen wir das jetzt, woran wollen wir jetzt arbeiten bei diesem, was wollen wir so als unsere Projektidee entwickeln? Genau, aber das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte.
Mhm. Und das, was du erzählst, auf eine Art auch Mobbing erlebt zu haben, ich glaube, dass die Zahlen, die ich da vorhin vorgelesen habe, ich glaube, dass die viel niedriger sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in seiner Schulzeit nicht auf die ein oder andere Art Mobbing erlebt hat oder zumindest wahrgenommen hat. So, also als beistehende Person, also Zuschauende, ist geschehen lassende oder auch intervenierende als aktiver
oder auch
Teil.
Täter, ne? Also muss man ja auch sagen, gibt ja auch irgendwie Menschen, die das machen quasi, genau. Und sich da auch selbst so kritisch zu hinterfragen. Mhm. So, hey, was habe ich eigentlich für Scheiße gebaut, als ich irgendwie ein Teenager war? Oder sogar, du hast es ja beschrieben vorhin, auch Mobbing im Arbeitsleben ist ja auch eine Sache, die total stattfindet, sich auch damit auseinanderzusetzen. Ja,
ja und auch da kennt man ja die Zahlen, wie viel Krankschreibungen es gibt aufgrund von psychischen Erkrankungen, ja. Aufgrund von eben genau diesen Zuständen am Arbeitsplatz, den man da nicht mehr begegnen möchte. Und das ist eben ganz häufig, ist das eben eine Art von Mobbing.
Ja, vielleicht, also auch dazu, also, weil ich da neulich so eine Begegnung hatte mit jemandem, mit dem ich früher in der Schule war, der sich sehr verändert hat seitdem und der irgendwie so reflektiert gesagt hat, so, hey, ja, ich war damals schon irgendwie teilweise ein Arschloch, also nicht zu mir, so, es war jetzt nicht so in dem Kontext, aber generell so, ja, war schon schwierig so, und der sich dann total verändert und das irgendwie sich ehrlich da auch benennt von Sachen, wo er irgendwie vielleicht Sachen gemacht hat, die nicht cool waren, und aber daraus gelernt hat.
Ja.
Aber das hat mich so, ja, sehr, sehr bewegt und auch begeistert, dass da jemand so selbstreflektiert dann auch ist. Ja,
ja, wie in so vielen Bereichen ist es ja genau das Schöne daran, dass sich ein Bewusstsein verändert und dass man dann rückblickend auch nochmal anders auf das eigene Verhalten schauen kann. Und sind ja auch durchaus Situationen denkbar, wo es gar nicht um eine Mutwilligkeit gibt, sondern wo, also so habe ich das immer erlebt in der Schule, dass es immer die Gruppe von Tonangebenden gab, und das hat immer was Ausgrenzendes. So, und diese, wann das eine Grenzüberschreitung ist von Ausgrenzen zu aktiv mobben, das sind ja oft auch fließende Übergänge. Also ja, auch in dem Bereich ist aber, glaube ich, noch eine Menge Luft nach oben, das zu reflektieren und ja, zu schauen, was ist da eigentlich vor sich gegangen in der eigenen Vergangenheit. Kann man dann ganz gut an seine Kinder weitergeben, dieses Wissen, was man sich da angeeignet hat, oder auch selber im eigenen Berufsleben irgendwie auch nochmal hinterfragen, wie ist es eigentlich hier bei mir in der Firma und so weiter. Du hast jetzt mehrmals erwähnt, dass euer Angebot niedrigschwellig ist. So, und es leuchtet mir ein im Sinne von, okay, da kann ich einfach eine Nachricht schreiben, das so da wissen wir alle, wie das funktioniert, und jüngere Leute erst recht. Was würdest du denn sagen, was gehört denn noch dazu, dass so ein Angebot niedrigschwellig ist, vielleicht auch in Bezug auf die Kommunikation des Angebots?
Ja, also lustig, dass du es ansprichst, den Kommunikationsaspekt, weil das ist immer, wie ich das quasi beschrieben habe. Also ich glaube, wir haben so drei Grundprinzipien. Das erste, als wir dieses Angebot auch aufgebaut haben, das erste war diese Niedrigschwelligkeit, so einfach wie möglich sich Hilfe zu holen. Das zweite die Professionalität, also wirklich professionelle BeraterInnen. Und das dritte rund um die Uhr das anzubieten. Und ich habe das immer so beschrieben, dass der vierte Aspekt im Prinzip ist, und der bringt das alles andere dann erst zum Leben, ist eine Marke aufzubauen, die alle jungen Menschen im besten Fall langfristig kennen, der sie aber auch vertrauen, wo auf Augenhöhe kommuniziert wird, also auf Augenhöhe und trotzdem professionell. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil es gibt so viele tolle Angebote, die inhaltlich super aufgebaut sind, super Konzepte, aber die es dann nicht schaffen, die Zielgruppe wirklich zu erreichen, wo sie ist, gerade in dem irgendwie sozialen Sektor, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das ist was, was wir von Anfang an auch sehr bewusst gemacht haben und auch ja super gut geklappt hat, dass wirklich in dieser Lebenswelt stattfinden, auf Augenhöhe zu kommunizieren, war für uns immer echt essentiell.
Ja, ist natürlich was, womit wir uns hier bei Freunde fürs Leben auch beschäftigen, weil wir keine Beratungseinrichtung oder Hilfseinrichtung sind, sondern halt eben das Thema kommunizieren. Insofern ist es genau das, was uns hier eben auch viel, viel umtreibt. Und ich habe hier nochmal so eine Zahl. Laut JIM-Studie oder JIM-Studie von 2023 erlebten 39% der Jugendlichen Beleidigungen, Ausschlüsse oder Hasskommentare online. Aber auch Erwachsene sind betroffen. Laut dem Bündnis gegen Cybermobbing war jeder Dritte über 18 bereits Opfer von digitaler Hetze oder Mobbing. So, das heißt, ich will auf den Online-Bereich hinaus. Schule ist das eine, online, Social Media und so weiter ist das andere. Uns treibt hier immer wieder das Thema um, wir halten uns auf Plattformen auf, die auch durchaus Teil des Problems sind. Wie schaust du denn da drauf?
Ja, kenne ich natürlich total das Dilemma und wir haben das auch. Ich habe ja auch schon gesagt, wir sind auch zum Beispiel auf TikTok unterwegs, so was wahrscheinlich auch nochmal eine der noch kritischeren Plattformen sind, aber auch Instagram und Co. Ist ja auch schon und WhatsApp irgendwie die Kommunikation von Meta in den letzten Monaten auch eher daran, dass sie eher weniger in die Einschränkung und Bekämpfung von Hassnachrichten gehen, als eher mehr zuzulassen, was glaube ich total schwierig ist. Ich glaube, am Ende, wir müssen trotzdem dort aktiv sein. Ich glaube, wir müssen einerseits die Möglichkeiten, die es gibt, die digitalen Möglichkeiten nutzen, um diese Räume auch mit positiven Nachrichten zu füllen, mit Liebe, mit professionellen Angeboten und können das Feld nicht den Leuten überlassen, die da destruktiv sind, was Hass angeht und so weiter. Und ich glaube, wir müssen da stattfinden, weil am Ende kannst du auch sagen, hey, du willst nicht ins Problemviertel und baust lieber dein irgendwie Sozialangebot in einem Villenviertel, wo es dann vielleicht nicht mehr die Leute erreicht, die es am meisten brauchen. Deswegen bin ich schon sehr stark auf dieser Seite von, wir sollten die verantwortungsvoll, aber sollten die Medien nutzen, die es gibt. Und es macht mir auch sehr viel Angst, natürlich gerade in zum Beispiel in so einem politischen Bereich, wo sich das auch hinentwickelt, wenn nur die eine Sachen die Technologien benutzen und die andere nicht. Also auch was Manipulation angeht. Wir haben die ganzen russischen Bots überall auf allen Plattformen unterwegs. Die werden jetzt nur besser und besser da drin, welche Formulierungen und Narrative sie benutzen. Und es gibt eigentlich keine richtige Gegenantwort, die zumindest strukturiert ist.
Mhm. Ja, bin ich froh, dass du das auch so siehst, weil dann sind wir da nicht alleine auf den Plattformen, sind schon mal gemeinsam aktiv. Und das ist tatsächlich auch bei uns hier bei Freunde fürs Leben die Einsicht so, ja, es ist immer wieder eine Herausforderung, aber genau, man kann den Raum auch nicht den anderen in Anführungszeichen überlassen. Ist eine schöne Klammer, weil du ja eingangs dein Highlight erzählt hast, da ging es auch darum, Räume zu besetzen und zu erzählen und hast du denn, seht ihr da in der Beratung, seht ihr da eine Entwicklung? Also wird das Thema Cybermobbing, wird es immer mehr, stagniert es? Gibt es da Gegenbewegung schon oder was sind da so eure, ist eine kleine Datenerhebung, du merkst ja. Schon.
Also da können wir, also ich kann da jetzt keine Aussage machen zu irgendwie sehr eindeutigen Trends oder ähnlichem. Ich glaube an sich, das Thema ist sehr groß. Du hast gerade schon die Zahlen vorgelesen, wie viele junge Menschen das erzählen, dass sie das erleben. Geht uns genauso und wir sehen es ja auch selbst bei unseren Kanälen, ist es ja genau das Gleiche. Wir erleben das ja auch, dass die Leute darunter schreiben. Natürlich je nach Thema auch nochmal unterschiedlich stark. Also wir haben zum Beispiel ein YouTube-Video und dann ein bisschen auf Instagram auch Videos gepostet mit einem Interview mit einer Transperson und was da drunter für Kommentare waren, fand ich wirklich sehr krass. Und auch für uns eine Herausforderung, wie man damit umgeht, so ab wann, was ist der Punkt, an dem man das auch löscht, was ist der Punkt, wo man sagt, hey, ist vielleicht noch vor einer Grenze, aber man kommentiert es dann mal und ordnet es dann ein. Ich finde das krass, das zu erleben.
Ja, es ist ein permanentes neues Ausloten, ne?
Ja. Also, wir haben Ende November irgendwie auch so eine größere Attacke bekommen auf Twitter. Und da bist du dann irgendwann ja auch an einem Punkt, wo du einfach nichts mehr tun kannst, weil da einfach hunderte Kommentare sind. Es gibt niemanden, der das irgendwie bearbeiten kann oder so.
Ja, und wie schade, dass dann da so ein Aufwand fürs Community Management betrieben wird, wo diese Ressourcen besser aufgehoben werden in der Beratung.
Ja. Also das machen wir dann zum Beispiel nicht, ne? Also wir kommentieren dann halt nicht alles irgendwie da auf Twitter und oder versuchen alles zu reporten. Das geht einfach dann nicht mehr. Aber ich finde es super wichtig, dass es auch Player gibt, irgendwie wie so ein Hate-Aid oder sowas, die das sehr bewusst machen und sehr diesen Fokus auch darauf haben, das zu bekämpfen. Ich habe so ein bisschen eine positive Hoffnung. Es wurde ja jetzt, oder die ganzen Social-Media-Plattformen müssen ja so Schiedsgerichte jetzt einführen. Das wird auf jeden Fall super viel, super mehr. Ein Freund von mir hat dafür eine Organisation mitgegründet, User Rights, die inzwischen, glaube ich, schon hunderte von solchen Fällen jeden Monat bearbeiten, wo dann eben die Plattform und die User am Ende an einem Tisch sitzen und dort dann auch das Recht entschieden werden kann.
Wahnsinn.
Während das Recht dann natürlich nur eine Seite ist und die emotionale Belastung und psychische Belastung eine andere.
Und ein weiteres Mal kann ich sagen, was wäre diese Welt ohne zivilgesellschaftliches Engagement und Menschen, die dann halt eben sowas gründen und einrichten, weil es dann einfach mal schneller geht. Ja, voll gut. Inwiefern seid ihr denn im Austausch beispielsweise mit Schulen oder so? Findet das statt? Du hast jetzt von deiner eigenen Schule, auf die du früher gegangen bist, berichtet, dass da ganz, ganz klar irgendwie eine Reflexion stattgefunden hat. Redet ihr mit Schulen darüber oder ist das, sagt ihr, ey, wir haben hier schon genug um die Ohren?
Ja, also der Vorgänger von Krisenstadt Exclamo, der war ja wirklich, es war ja wirklich ein Angebot, was sich auf Schulen konzentriert hat. Und wir haben damals aber diesen ganz bewussten Switch eigentlich gemacht Richtung, hey, wir bieten selbst die Beratung an und haben nicht mehr die Schulen quasi dazwischen. Und haben seitdem auch keinen strukturierten Austausch mit einzelnen Schulen oder sowas in der Form. Weil wir einfach sehen, wir können einfach viel, viel mehr Impact haben, wenn wir uns darauf konzentrieren, irgendwie im digitalen Raum präsent zu sein und sonst auch natürlich in die Beratung und Weiterentwicklung des Angebots unsere Ressourcen zu stecken. Es gibt natürlich immer wieder irgendwie so Begegnungen, wo man dann was hört von Lehrkräften, SchulleiterInnen oder sowas, wenn man denen vielleicht auf Veranstaltungen begegnet oder ähnliches. Wir haben auch quasi so ein Formular, wo man Materialien von uns bestellen kann. Das machen öfter mal Lehrkräfte, dass sie irgendwie Plakate von uns bestellen, die wir dann denen zusenden oder sowas. Aber ansonsten gibt es gerade keinen so strukturierten Austausch. Wir gucken uns das auch gerade inzwischen an, ob wir das machen können oder wie wir das machen könnten. Genau.
Ja, auch das kann ich total nachvollziehen. Auch hier bei Freunde fürs Leben wissen wir, was da für ein Aufwand hintersteht, wenn man die konkrete gegenständliche Zusammenarbeit mit Schulen sucht. Das ist nicht ohne, auf jeden Fall. Kai, irgendwie müssen wir hier irgendwie noch zum Abschluss nochmal irgendwie halt hier was Positives in die Welt setzen. Also das Positive ist ja erstmal, dass es euch gibt. So, und dass ihr da seid für die Leute. Du hast schon dargestellt, was die Herausforderungen sind. Gerade die nächtliche die Besetzung der nächtlichen Beratung irgendwie, ganz klar. Das heißt, braucht ihr da noch Leute, die euch supporten? Sagst du irgendwie, wenn du eine Nachteule bist, bei uns bist du gut aufgehoben?
Die sind wirklich sehr herzlich willkommen. Da kann man unter krisenstadt.de/mitmachen sich auch quasi anmelden als Ehrenamtliche. Und dann prüfen wir das, ob die Person Qualifikation hat. Und bei uns ist natürlich wie bei vielen Non-Profits, glaube ich, gerade die finanzielle Herausforderung sehr schwierig. Ukraine auch nochmal besonders, aber auch sonst kann man sich vorstellen, dass so ein Service gerade viel monetäre Ressourcen braucht. Und wir sind ja auch an einer Stelle, wo wir gerade mehr als der Hälfte der Hilfesuchenden eben nicht helfen können, weil wir eben noch nicht die Ressourcen haben, weil dieser Bedarf so unglaublich hoch ist und es keine systemische Finanzierung dafür gibt, irgendwie, dass man sagt, hey, die Krankenkassen sollten das doch eigentlich übernehmen oder der Bundeshaushalt oder sowas. Deswegen hat mich unser Fundraising-Leiter auf dem Weg hierhin auch nochmal gesagt, Kai, denk dran, er sagt, dass sich Einzelpersonen spenden können und Unternehmen engagieren können, wo wirklich jeder Euro hilft und wir da total dankbar sind über alle Einzelpersonen, die da unterstützen, aber auch, ne, wenn man in einem Unternehmen ist, wo man sagt, hey, hier gibt's das Jahr lief gut oder läuft gerade gut, da können wir mal eine Spende absetzen, freuen wir uns darüber unglaublich, weil das ist das Einzige, wie diese Arbeit möglich ist von uns.
Ja, ja, man kann es nicht oft genug sagen und uns betrifft ja wirklich die allermeisten Einrichtungen, die wir hier auch zu Besuch haben. Es betrifft natürlich auch Freunde fürs Leben selber. Ja. Das sind alles Organisationen, echt Leute. Das ist, da sind immer Menschen dahinter, die das mit einer großen Freude an der Sache machen, die es mit Engagement machen, die davon überzeugt sind, dass das wichtig ist. Aber es ist einfach auch sehr viel Aufwand und das muss am Ende irgendwie vergütet werden. Und deswegen, Geld ist überall willkommen. Das kann ich nur unterstreichen.
Glaube ich auch, dass es euch genauso geht, ja. Eckart von Hirschhausen hat doch so gut gesagt, man kann die Welt schwer ehrenamtlich retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören.
Oh mein Gott, wir lachen drüber, aber leider hat er so bitter recht. das ist doch... Ich finde, ein positiveres Ende kann man sich gar nicht ausdenken. Leute, spendet. Das ist doch eigentlich eine total schöne Sache.
Ja, und sprecht mit euren Leuten im Umfeld über die Themen. Ich versuche auch immer die erste Person zu sein, eher dann auch, wenn ich Leute neu kennenlerne, die irgendwie teilt, was vielleicht auch mal nicht gut läuft und sowas. Und ich finde, es klappt total gut, um sehr schnell auf die tiefere Ebene in einer Beziehung zu kommen. Und wir sind sehr froh, wenn wir in einer Welt leben, wo es uns nicht braucht. Leider werden wir gerade gebraucht, aber ich glaube, das geht euch ja genauso. Und deswegen geht es auch über die Masse und über die Leute, die Räume zur Verfügung stellen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Eine Sache gibt es noch, Kai. Hörst du gerne Musik?
Ich höre auch gerne Musik. Ja.
Okay, wir haben eine Kopfsalat-Songs-Playlist auf Spotify und die füttern wir mit Songs von unseren Gästen und von mir und von dem Team. Songs, die den Personen etwas bedeuten, die irgendwas machen mit der Stimmung. Fällt dir ein Song ein, den du da gerne draufsetzen würdest?
Ja, ich finde das super schwierig, aber ich war irgendwie gerade auf dem Weg hierhin, habe ich mir das Briefing angeguckt und hatte gedacht, ein Gute-Laune-Song, wo ich dann wirklich immer direkt sehr gute Laune bekomme, ist Dance With Somebody von Mando Diao. Das finde ich fantastisch.
Ja, total. Voll. Super Song. Ich hatte mal so ein kleines Kinderspiel, da hat man einen Knopf gedrückt und dann kam der Song.
Ah, das lustig.
Sehr, sehr geil. Da muss ich mal dran denken. Und ich habe mal zwei Konzerte von denen aufgezeichnet. Ich mache ja eigentlich Filme. Zwei Konzerte von denen aufgezeichnet und das ist eine grandiose Liveband. Unglaubliche Energie und das war ein Abstand von ein paar Jahren und die haben nichts von ihrer Intensität verloren. Tolle Band.
Cool.
Voll gut. Cool. Ja, ich packe auch noch einen Song drauf und der ist ein kleiner Nachtrag, ein kleiner, vielleicht spitzer Kommentar zum Thema Armut und Einsamkeit und Klassismus und Einsamkeit. Die Band heißt Triebe und der Song heißt Dein Benz, also wie Mercedes-Benz, und das Album heißt Mit Geld ist es einfach reich zu sein. Manchmal müssen so Dinge emotional raus. und zur Emotionalität kann auch mal Wut gehören. Und dieser Song, der hilft einem dabei, auf jeden Fall sowas rauszulassen.
Cool, dann höre ich dann mal auf dem Rückweg ins Büro.
Ja, und ich höre mir nochmal Dance with Somebody an. Ist eine schöne Kombination, glaube ich.
Ja.
Kai, vielen Dank, dass du da warst. Das war super interessant. Vielen Dank für den Einblick in deine und eure Arbeit und in deine Gedanken.
Danke dir, Svensson. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, irgendjemand konnte den einen oder anderen nützlichen Gedanken mitnehmen.
Da gehe ich schwer von aus. Und ganz ehrlich, ey, wer soll sich beschweren? Es ist umsonst hier.
Ja.
Also, weißt du, selbst mit Free Accounts bei den Podcast-Apps, oh weh. Also wenn da jemand jetzt sich beklagt, nee, Leute. Dann bleibt uns beiden eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Dieser Themenschwerpunkt wird durch die KKH, die Kaufmännische Krankenkasse, gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.